Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern.
Heute Talent Sourcing bei Zalando.
Magdalena, ich fange immer mit der Frage an, was steht auf deiner Visitenkarte?
Ja, glücklicherweise arbeite ich in einem Unternehmen, in dem es keine Visitenkarten gibt. Oder nicht so geläufig. Oder nicht in P&O.
Okay. Aber, sag nochmal für unsere Zuhörerin, was ist P&O?
Das steht für Human Resources oder ganz klassisch Personalabteilung.
Wir haben das eben schon besprochen, dass Human Resources nicht mehr so der aktuelle Begriff ist, genau.
Ja. Also,
du hast keine Visitenkarte.
In dem Sinne keine.
Okay. Ja. Wenn du auf einen Kongress gehst,
dann mein externer Titel ist Talent Sourcing Lead.
Okay. Ja,
also Team Lead oder Teamleader, nein, Teamleiterin von Talent Sourcing Team.
Okay. Okay, ja. So, wir fangen ja vorne an jetzt. Ne? Mhm. Zalando machen wir gleich, aber vorher möchten wir ganz gerne erfahren, wie war so deine Bildungs- und Berufsbiografie? Also du musst jetzt nicht mit der Grundschule anfangen, aber vielleicht mit deinem Studium oder was deine, vielleicht hast du noch vor dem Studium eine Ausbildung gemacht, keine Ahnung. Ja. Was waren so deine Etappen?
Meine Geschichte muss in der Grundschule anfangen.
Ach, tatsächlich?
Ja, und muss in der 7. Klasse anfangen. Aha. Und das ist die Zeit, wenn es dann einen runden Tisch in Polen gibt.
Aha.
Und bald danach die Wende in Deutschland.
Ja.
Und ich bin zu dem Zeitpunkt so eine begeisterte Schülerin und gerade auch von der deutschen Sprache, selbst wenn das nicht das Fach an meiner Grundschule ist.
Ja.
Und nichtsdestotrotz studiere ich deutsche Sprache jeden Tag, vor der Schule, nach der Schule. Und
aus Begeisterung?
Einfach fremde Sprache. Also meine erste Fremdsprache war Russisch und das habe ich auch recht gut zu dem Zeitpunkt schon gekonnt. Und dann Englisch war zu weit irgendwie, ja, das ist noch vor der Wende, also doch zu weit. Und Deutsch war so nah dran, ich komme aus Stettin.
Mhm.
Ja. Meine Mutter hat das auch sehr unterstützt, hat uns jeden Sommer zu einer deutschen Familie geschickt, wodurch dieses Erlernen noch spannender war, weil man dann diese Sprache tatsächlich so tagtäglich erlebt hat. Und als dann Abitur kam und diese Entscheidung kommen sollte, was soll ich machen, dann wusste ich eigentlich nicht so recht. Außer, dass ich wusste, okay, ich kann Deutsch genug, um in Deutschland zu studieren. Und so habe ich mich an der Viadrina beworben und bin dann zugelassen und habe Betriebswirtschaftslehre angefangen und dann erfolgreich zu Ende studiert.
Okay.
Mittendrin, eigentlich war ich immer noch so ein bisschen ideenlos für meine berufliche Zukunft, ja, außer dass ich wusste, ja, mit BWL kann es nicht schlecht werden.
Mhm.
Und bevor ich dann tatsächlich diesen Einstieg ins Berufsleben geschafft habe, wollte ich noch studieren oder noch mehr studieren. Ich denke, meine zweite Leidenschaft generell war immer Schreiben, obwohl ich eigentlich nicht so gut schreiben kann. Und ich bin auch weit davon entfernt, richtig gut und kreativ zu schreiben. Aber irgendwie mag ich das. Also ich mag einfach dieses Spiel mit dem Wort oder generell Verfassen von Ideen in den Wörtern. Und Kulturwissenschaften war ein Fach, in dem man einfach Hausarbeiten geschrieben hat. Und deswegen war das auf einer Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite doch dieser Leidenschaft nachzugehen, dieser Möglichkeit. Und dann kam es zur Promotion, die diese zwei Welten verbinden sollte. Und ich habe tatsächlich zu Personalstrategien promoviert. Ja, das war die Arbeit war eigentlich an der kulturwissenschaftlichen Fakultät, aber mit dem Fokus auf welche Strategien haben internationale Unternehmen bei der Besetzung ihrer ausländischen Posten?
Nochmal, welche?
Welche Strategien haben internationale Unternehmen bei der Besetzung ihrer internationalen Posten? Man kann sich das so vorstellen, wenn eine deutsche Firma in Hongkong ein Büro öffnet, wird da ein Deutscher gesendet, wird ein chinesischer Leiter gesucht. Oder werden wir uns einfach für einen Amerikaner entscheiden, egal welcher kultureller Hintergrund dieser Person entstammt. Hauptsache, der ist ein Fachmann in dem Bereich.
Mhm. Okay, du hast das jetzt relativ schnell erzählt. Ich hake noch mal ganz kurz nach. Also du kamst mit deinem polnischen Abitur an die Europa-Universität
Jadrina
und hast dich dafür BWL eingeschrieben. Das war ja vor Bachelor-Master, ne?
Das ja, war das Diplom, war noch auf Diplom. Ja.
Ein Diplomstudiengang.
Ja.
Dann hast du aufgrund deiner Schreibleidenschaft gemerkt, es reicht noch nicht an der Uni.
Ja.
Du musst noch etwas da bleiben. Und bist dann praktisch als BWLerin in die Promotion gegangen?
Nein.
Oder habe ich da noch was von...
Also ich habe, wo ich das schon bemerkt habe in meinem achten Semester, ich habe einfach auch Fächer in Kulturwissenschaften besucht.
Okay. Gut.
Und als ich dann, ja, und dann habe ich tatsächlich mich nochmal immatrikulieren lassen in dem Diplom Studiengang Kulturwissenschaften.
Ja.
Habe das auch innerhalb
auch
von
beendet.
Zwei Semestern beendet.
Wahnsinn.
Ja, weil acht Hausarbeiten und dann hat man das Hauptstudium schon gehabt.
Aha.
Und Auslandssemester.
Ja.
Ja, das, ich weiß nicht, ich hatte daran Freude und das hat auch so geklappt und dann habe ich auch dieses Studium beendet.
Okay, also hattest du praktisch zwei Studienabschlüsse.
Ja, also in diesem Sinne bin ich dann Doktor der Philosophie, aber in Kulturwissenschaften, ja in diesem Sinne auch promovierte Kulturwissenschaftlerin, aber Diplom-Kauffrau.
Ja, okay. Ja. Und interessant ist ja, dass du dann ein für mich sehr... BWL-lastiges Thema, würde ich das jetzt mal nennen, in der Kulturwissenschaft gemacht hast. Ne?
Das habe ich meinem Doktorvater zu verdanken. Ja. Er war einfach daran interessiert, immer diese Brücken in die anderen Disziplinen zu schlagen, gerade an der Viadrina mit Jura und Vivi, die drei Fakultäten und diese Möglichkeit, generell Studentinnen meistens aus anderen Fächern bei sich sitzen zu haben und irgendwie auch Interesse daran zu haben, eben diese Fremdsprachendidaktik weiterzuentwickeln und dann in die interkulturelle Kommunikation abzubilden. Das hat er einerseits unterstützt, auch durch die Art und Weise, wie er seine Vorlesungen geschnürt hat.
Mhm.
Ja, und das hat dann, das hat einfach gepasst.
Sehr schön. Okay, wie alt warst du ungefähr? Verrätst du uns das, als du da promoviert hast?
Ich habe die Promotion mit 2005, das heißt mit 29. Dann war ich tatsächlich mit dem Studium fertig. 10 Jahre habe ich für meine drei Titel studiert.
Ich habe 10 Jahre für einen Titel studiert, von daher Hut ab. Und wie ging es dann weiter? Hast du während des Studiums auch schon Berufserfahrungen gesammelt? Hast du gejobbt oder warst du jetzt wirklich Studentin?
Ich habe natürlich schon früh gejobbt, einfach aus wahrscheinlich auch Interesse, hier diese Erfahrungen zu sammeln. Aber mein richtiger Job war in einem Lagerhaus von Libri. Und Libri, wie Sie wissen können, ist der Versandhaus von Büchern in Deutschland. Ja? Also wenn man in beliebiger Bücherei in Deutschland ein Buch bestellt, dann wird er von zwei Versandhäusern verschickt, entweder Libri oder Konkurrenz, den Namen konnte ich nie. Aber das war nur 5 Wochen, ja, mein erster Job, was dann bei Zalando echt auch ganz fruchtbar war im Sinne von, man versteht, wie der Lager funktioniert und wie dort gearbeitet wird. In den nächsten Sommerpausen habe ich dann in verschiedenen Büros gearbeitet, bei der Deutschen Börse, bei KfW, der Bank
Kreditanstalt für
Wiederaufbau.
Genau.
Ja. Bei Profamilia auch. Und alles, muss man schon sagen, in Westdeutschland. Ja? Also das war damals ganz üblich für die Viadrina-Studenten, einfach in den Sommerferien nach Westdeutschland zu pendeln, meistens München, Frankfurt, Stuttgart, weil es dort einfach so viele Studentenjobs gab, dass es irgendwie so abenteuerlustig war, einfach den Zug zu nehmen, dort für 2 Monate ankommen, den Vertrag schließen, arbeiten und dann zu Wiederklausuren wieder zurück in Frankfurt sein.
Hat die Uni das so ein bisschen vororganisiert
gar nicht,
für euch?
Gar
das habt ihr alles
selber gemacht? Und die Münchner Uni wurde auch einmal doch mit dieser Situation nicht glücklich und hat uns das verboten.
Aha, interessant.
Nee, weil das war echt zu viel Konkurrenz dann für die lokalen Studenten, wenn auf einmal doch 1000 Studenten aus anderen Städten ankreuzen und ja, auch um Arbeit werben.
Ja. Okay, also verschiedene Joberfahrungen schon gesammelt während der ganzen Studienjahre. Und jetzt stehst du da, du hast die Promotion. War das ein Moment, wo du wusstest, weil du hast ja vorhin beschrieben, ich wusste eigentlich nicht so genau, was ich machen soll.
Also mit dieser Promotion, ich wusste schon, dass ich mich Richtung Personalwesen bewege, selbst wenn ich eigentlich in dem BWL-Studium den Fokus Marketing gewählt habe. Aber das war schon klar, dass das muss irgendwie in diese Richtung gehen. Und ich habe dann gezielt auch Praktikas gemacht. Das erste eigentlich im Personalwesen war in Neuseeland bei Bewerbungsbeschaffung, nee, Personalbeschaffung, Bewerbungen sichten, mehr so. Oder nicht mal sichten, eigentlich, ich musste sie damals kopieren, dreifach, und dann an zuständigen Abteilungen verteilen zur Sichtung.
Da warst du aber noch Studentin, ne? Ja. Als du das gemacht hast. Also ich höre jetzt auch daraus, dass dein Englisch da auch schon perfekt war.
Eben nicht. Also in Neuseeland, ich habe mich gewundert, wieso sie mich genommen haben. Weil das Englisch war echt... gut, um so ein bisschen zu sprechen, aber selbst ein Tacker, ja, ich wusste nicht, was ein Tacker auf Englisch ist.
Also benutzt man ja auch normalerweise
nicht. Eigentlich nicht, aber im Büro zurechtzukommen auf Englisch, das war schon eine kleine Herausforderung.
Ja.
Aber das hat wiederum das Praktikum in Hongkong erleichtert, weil dann sind sie schon davon ausgegangen, okay, sie kann auf jeden Fall Englisch.
Ja. Okay, also Praktika in Neuseeland und in Hongkong.
Ja, und das Praktikum in Hongkong sollte 7 Monate dauern und hat auch diese 7 Monate gedauert. Und der Plan war, dass ich dann nach diesem Praktikum zurückkomme. Ich war noch im Promotionsstudium in dem Sinne. Dazu ist aber nicht gekommen.
Es klingt nach einem Aber.
Ja, dazu ist es nicht gekommen, weil mir Hongkong so ans Herz gewachsen ist und ich dachte... Frankfurt oder das kann doch echt nicht meine Welt sein, ja. Und ich komme dann wieder zurück. Nein, mache ich nicht. Ich werde diese Promotion durchziehen, aber halt von Hongkong. Und das Praktikum in Hongkong war bei der Deutschen Auslandshandelskammer. Und mit dem Fokus, also mein Projekt war auch in dem Entgeltsthema. Ja, also hier ging es dann um die Gehälter von den Expatriates. Und damit bin ich noch tiefer in diese in den Personalbereich gestiegen. Und dann mein erster ernsthafter Job ist tatsächlich dann bei einer Managementberatung mit dem Fokus auf wie wir es damals genannt haben, Human Capital, ja, und auch wieder hier vom Human Resources wegzugehen, Human Capital
Beratung. Was auch kein schöner Begriff ist, oder?
Vor 10 Jahren Kapital klang besser als Resources.
Okay. Und das war auch in Hongkong, oder bist du dann zurückgekommen?
Doch, in Hongkong.
Okay, also der erste Job nach der Promotion war in Hongkong und dann eben in diesem... Wie war das jetzt? Human Capital
Beratung.
Okay. Und war es dann das, was du machen wolltest? Erzähl mal was.
Also das war ganz spannend, weil ich dann in Kontakt stand mit verschiedenen Startups in Hongkong. Zu dem Zeitpunkt hat Hongkong sehr in die Tech-Szene investiert. Die haben echt ein Cyberport gebaut. Das ist ein großes Areal von Bürogebäuden, die dann eigentlich kostenlos den Hongkonger Startups zur Verfügung gestellt worden sind. Das war um 2004, 5, 6, 7. Ja. Die wollten, also Hongkong wollte sich generell als IT-Flagship von Asien behaupten. Ja, und die wussten, dass sie auf jeden Fall Unterhaltung machen können. Ja? Also dazu kennt man schon die Filme mit Bruce Lee und generell, also diese Filmbranche von Hongkong. Ja? Also das ist fast genauso wie Bollywood oder Hollywood. Und deswegen, sie haben einfach auf diese neuen digitalen Entertainment-Modelle umgestiegen und eben in diesem Bereich die Startups so gefördert. Und diese Startups, die waren auch wieder mal unterschiedlich groß, von 2-Mann-Unternehmen bis zu 200. aber auch was Personal und dann Bindung der Mitarbeiter angeht, sehr unterentwickelt. Mhm. Ja. Und das war so unsere Chance, auch als Firma hier tätig zu sein, Sie mit Lösungen zu unterstützen. Was können Sie machen, damit Ihre Mitarbeiter für diese 100 Yuan oder stichwortartige 100 Yuan nicht wechseln? Mhm. Ja, 10 Euro, 100 Yuan. Mhm. Und die andere Klientel von uns waren natürlich die Banken in dem Guangdong-Area, die vor ganz anderen Herausforderungen standen, weil das waren schon Organisationen mit 5000 Mitarbeitern, ja, mit mehreren Filialen. Und es ging um Kundenservice, um solche mehr Trainingmaßnahmen. Ja? Wie könnte man die Mitarbeiter tatsächlich fördern, damit sie hier was lernen und einfach ihre Arbeit auch kundengerecht implementieren. Mhm. Und die dritte Gruppe waren die Werbeagenturen. Mhm. Ja, also generell die Werbebranche. Werbebranche hat traditionell auch sehr sparsame Personalabteilungen. Die sind eher in administrativer, also mit starkem administrativen Schwerpunkt. Und wenn man irgendwie sich auch wieder mal in diesem War for Talent behaupten wollte, dann hieß es doch, ja, man muss in Personalbindung investieren. Wie geht das? Training, bessere Kultur, generell auch vielleicht bessere Attraction, ja, also diese innere Anziehung und auch natürlich für die externen Talente. Mhm.
Du hast immer, es ging auch immer um externe oder ausländische Mitarbeiter, beziehungsweise Frage zielt auch nochmal auf die Sprache ab. Ja. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt da warst in Hongkong. Blieb es beim Englisch?
Mhm. Ja, leider. Das
ist ja auch keine leichte Sprache, die man noch so nebenbei lernt.
Kantonesisch ist sowieso eine Sprache, wo jeder Südchinese sagt, nein, das brauchst du nicht lernen. Also das ist eigentlich, ruft Misstrauen hervor, wenn jemand das versucht. Ja. Das ist auch eine unheimlich schwierige Sprache. Mandarin ist viel leichter. Also für so ein Gespräch, ich hätte es nie zu diesem Niveau gebracht. Ja. Aber um dort zu leben oder zu funktionieren, wobei man sagen muss, in Hongkong war Mandarin auch unbrauchbar. Ja? Das wäre so, als ob man auch in Polen irgendwie auf der Straße Russisch mit uns sprechen wollen würde. Ja? Hätte kein Pole begrüßt.
Ja. Aus politischen Gründen natürlich.
Genau.
Wie lange warst du da oder insgesamt so?
Also es gab mal wieder so eine Überzeugung in Hongkong, wenn man in Hongkong 4 Jahre bleibt, dann bleibt man hier für das ganze Leben. Mhm. Und ich habe mich echt von diesem Moment schon gefürchtet. Und als dann diese Idee von einer Freundin kam, ja, wie wär's jetzt mit Shanghai? Also ja, ich muss weg und dann bin ich tatsächlich nach 3 Jahren und dann 364 Tagen aus dem Hongkong raus in Shanghai mit dem Zug gefahren.
4 Jahre wolltest du nicht, hat dir Angst gemacht.
Nein, ich habe schon geschafft, ja, zu diesem Neujahr tatsächlich in Shanghai zu sein.
Okay.
Und dann hatte ich die Chance, intern einzusteigen, tatsächlich also von Beratung in die interne Personalarbeit einzusteigen und habe bei Werbeagentur TBWA angefangen.
Mhm. Die ich TBWA, jetzt nicht kenne,
TBWA, also wenn man generell Marketing macht, beruflich in Deutschland, kennt man auch mit Sicherheit auch TBWA, ist einer der größten Agenturen. Generell ist eigentlich eine Kette von Agenturen. Es waren damals mehr als 260 Büros weltweit. Mhm. Okay. Und jede Agentur war in dem Sinne auch anders. Ja, weil die hatten keine globalen Strukturen, die waren in diesem Sinne auch wenig corporate. Mhm. Hatten nicht diesen Gedanken, ein Großunternehmen zu sein, sondern immer haben sich als Kette von kleinen Agenturen verstanden.
Mhm. Okay.
Ja, und ja, da habe ich als Leiterin von HR angefangen mit zwei Aufgaben oder zwei Missions, zwei Hauptaufgaben. Das eine war Mitarbeiterbindung. Wir hatten damals 40% Fluktuation. Ja, das heißt, fast die Hälfte des Unternehmens wurde echt jedes Jahr ausgewechselt. Und diese Stellen mussten nachbesetzt werden. Und die Agentur als solche, das war wieder mal Gruppierung von 6 Agenturen. Und hier hat jeder Geschäftsführer seine eigenen Beziehungen mit den Personalberatungen gepflegt und dementsprechend Honorare gezahlt. Also die zweite Aufgabe bestand darin, einfach interne Personalabteilung so aufzustellen, dass wir aus eigener Kraft diese Mitarbeiter anziehen können, sie heiern können, also einstellen können und sodass damit diese Honorare entfallen.
Okay. Also du warst jetzt schon fast 4 Jahre und dann, ich weiß nicht wie lange, in Shanghai im ehemaligen HR-Bereich tätig. Hast du dich richtig wohl gefühlt? Jetzt mal abgesehen davon, ich meine auch in der Arbeit, also in dem,
in
was
Arbeit.
Du da getan hast. Ja. Personalgewinnung, Personalbindung. Hat ja auch viel mit deiner Dissertation zu tun, ne, die du ja eher theoretisch geschrieben hast, dann bist du in die Praxis gegangen. So war also, das so, dass du gedacht hast, das ist meins, da gehöre ich hin.
Ja, also beruflich super integriert und erfüllt.
Ja.
Erfüllt insofern, als hier sehr viel konzeptionelle Arbeit gefordert war. Also erstmal, wie machen wir das? Und dann habe ich hier die Unterstützung von meinen Geschäftsführern. Wollen Sie das auch so durchziehen? Und dann einfach implementieren.
Ja. Und diese Mischung von dir, die ja wirklich was Besonderes ist, nämlich die Kulturwissenschaft und die BWL. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich komme nur aus der Geisteswissenschaft, dass das eine Bereicherung ist sozusagen für die BWL, dass man eben da nochmal so diesen anderen Blick hat. Ne? Konntest du das da auch schon merken? Ich meine, interkulturelle Kompetenz sowieso. Du hattest das, du bist selber migriert von Polen nach Deutschland. Und dann hattest du verschiedene Stationen und Erfahrungen gemacht. Aber darüber hinaus, mir geht es jetzt nicht nur um die interkulturelle Kompetenz, sondern so diese klassischen geisteswissenschaftlichen Schlüsselqualifikationen, ne? Dass man irgendwie auch vielleicht anders denkt. Ja? Dass das Denken, dass man es schafft, so über Dinge anders nachzudenken, vernetzter ohnehin vielleicht auch zu denken, ne? Und sich nicht so klein-klein zu fokussieren, sondern ich weiß nicht, also, erzähl mal, ob dir das bewusst ist, ob dir da was aufgefallen ist.
Nee, für mich Kulturwissenschaften, also oder generell kulturwissenschaftliches Studium war ein Diskussionsstudium.
Ja.
Wenn man das wiederum mit BWL vergleicht, BWL war immer ein frontaler Unterricht. Ja? Der Professor ist gekommen, hat was vorgelesen und dann haben wir zugehört und dann Klausur geschrieben. Und Kulturwissenschaften war, es ging immer um Ansichten. Ja? Mhm. Also immer dieses Respekt für Andersartigkeit und andere Sichtweisen, andere Perspektiven, andere Meinungen. Mhm. Und das trifft sich dann zu Ende meiner Shanghai-Zeit. Ja? Da bin ich wieder in einem Startup, ganz in beratender Funktion tätig, in einem agilen Startup. Ja? Mhm. Und dann bin ich zum ersten Mal mit diesem Wort agil konfrontiert und das verbindet ja wieder mal bringt ja wieder die kulturwissenschaftliche Sicht so ein bisschen und jetzt wollen wir eben weg von Waterfall, weg von BWL in dem Sinne zu Agilität, Mitarbeiter, mit dem Mitarbeiter zuhören, den mitbestimmen zu lassen, Einfluss zu nehmen auf die Struktur, auf das Produkt. Ganz spannend auf jeden Fall.
Also du meinst, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, wenn du jetzt Kollegen haben solltest oder gehabt hättest zu dem Zeitpunkt, die so eine ganz klassische wirtschaftliche Ausbildung gehabt hätten, hatten die es schwerer mit der Agilität als andere Herangehensweise, als jemand, der außerdem noch eine andere Prägung mitbringt?
Ich denke, dass ob das Studium das jetzt so geprägt hätte, ich denke, das ist so von Menschen zu Menschen unterschiedlich, auch von dem wie wir aufgewachsen sind. Ja? Mhm. Also wenn man sehr traditionell aufwächst und man denkt, als Kind hätte man vielleicht diesen starken Vater, der irgendwie immer das Sagen hatte und jetzt bin ich auch ein Mann und jetzt soll ich auch das Sagen haben. Ja? Und wenn man irgendwie dieses Bild, Idealbild dann verfolgt, ja, dann hätte man sich zu dem Zeitpunkt schon in Shanghai verloren und in heutiger Zeit in Berlin sowieso. Ja? Ja. Also auch hier ist dieses Wasserfalldenken gerade in der Startup-Szene passé. Ja. Ja? Und man spricht nur von Agilität. Ich denke, man spricht nicht mehr. Das ist so gang und gäbe. Ja, aber ob das so ausgelebt ist, das können wir dann nachher auch wieder mal diskutieren. Ja, aber
gut, weiter im Plot. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Jetzt sind wir in Shanghai. Bist du da auch kurz vor den 4 Jahren fluchtartig verschwunden?
Nein, da hat es nur 3 Jahre gedauert. Das war so eine Zeit, ich habe in meiner Zeit in der Agentur doch 3 Geschäftsführer erleben müssen und irgendwann habe ich dann so auch ein Resümee gezogen und festgestellt, Gott, 7 Jahre in Asien, was will ich hier? Ich muss zurück.
Zurück wohin?
Nach Europa? Das war auch so die Frage, wohin? Ja, nach Europa auf jeden Fall und dann zu dem Zeitpunkt lebt meine Schwester mit Familie in Berlin, schon in Berlin, aus Frankfurt-Oder gezogen nach Berlin. Und meine Eltern immer noch in Stettin. Also ja, will ich jetzt meine Welt kompliziert machen, nach Barcelona umziehen? Ja, also irgendwie, ich denke schon, ich habe 2, 3 Bewerbungen nach Barcelona geschickt, aber das war nicht mein Schicksal. Ja. Also hätten sie mich genommen, hätte ich wahrscheinlich nach Barcelona, dort angefangen, aber war jetzt nicht so geplant. Und ich habe tatsächlich nach meiner Rückkehr hier so ein bisschen Berliner Raum und dann Stettin gependelt, ein paar Wochen. Also ich habe gesagt, ja, die ersten so 2 Monate, ich muss jetzt nicht wirklich was machen, ja, ich werde einfach gucken. Und ich habe die paar Bewerbungen geschickt nach Breslau, nach Berlin und von den Breslauern Recruitern habe ich nie was gehört. Und die Berliner Startup-Szene hat mich wieder mit offenen Armen aufgenommen.
Und war das da schon Zalando? Oder?
Nein, noch nicht.
Da gab es noch verschiedene
Da gab es nur ein Unternehmen und auch, ich kann das wahrscheinlich aus dieser Perspektive schon sagen, also es gab, ich hatte auch so einen persönlichen Plan. Ich wollte mich auch als Frau verwirklichen, irgendwie Familie gründen und deswegen war das auch klar, ich komme hier an, ich brauche auf jeden Fall einen Job, aber zeitnah muss ich mich auch anders entwickeln. Ja, und der Job war auch schön, das war bei einem Startup, der sich auf die Stellenschaltung spezialisiert hat. Das heißt, wenn eine Stelle geschaltet wird, kann das der Personal alleine machen auf 10 verschiedenen Portalen oder kann ein Unternehmen beauftragen, diese Schaltung zu erledigen. Ja? Mhm. Und das war unser Geschäft. Mhm. Okay. Und ich habe dort angefangen, da waren wir zu 15 und als ich dann 12 Monate später ging, habe ich ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern verlassen.
Oh, wow.
Ja.
Wahnsinn. Gibt es das Unternehmen noch?
Ja.
Okay.
Wurde inzwischen gekauft von einem anderen und läuft an sich recht gut.
Ja. Wahnsinn. Ja. Ich könnte da jetzt reingehen und nochmal fragen, was war denn dein Teil an diesem Erfolg?
Teil an diesem Erfolg und vielleicht kann ich hier direkt so auch wieder weiter interpretieren, diese Stellen in Berlin. Ja? Selbst wenn man sich diese klassischen HR-Stellen anguckt, ja, die haben echt starken Personalgewinnungsfokus. Ja, weil das ist auch da, wo der Mehrwert entsteht von einem Personaler. Ja, also alles, was man so in diesem Softbereich von HR macht, ist nicht sichtbar. Aber eine Einstellung, ja.
Weil es so schön messbar ist.
Ja, und vor allem sichtbar. Man hat die neuen Mitarbeiter am Anfang des Monats oder hat man sie nicht. Ja. Ja? Ob man jetzt bessere Kultur hat, das kann man schlecht messen. Und wenn man wächst und wenn man weiß, man möchte neue Projekte anstoßen und man will irgendetwas verwirklichen, dann braucht man einfach mehr Leute, ja? Ja. Mehr Personal. Mhm. Also der Mehrwert dieser Abteilung war einfach, dieses Personal zu finden und einzustellen und auch da mit diesem Brief oder mit dieser Mission, das möglichst kosteneffizient zu machen. Mhm. Ja? Also nicht über Personalberatungsagenturen zu gehen, sondern irgendwie uns eine kleine Firma so aufzustellen, dass wir doch die passenden Talente anziehen. Und das war ein Unternehmen, das eigentlich keiner gekannt hat, also konnte auch keiner kennen. Also die sind irgendwie vor 2 Jahren entstanden und waren echt 2 Jahre lang 10-Mann Unternehmen und es dann eine Finanzierung bekommen, wodurch dieser Wachstum dann möglich war. Mhm. Okay. Also der Fokus dieser Stelle, selbst wenn hier auch Leitung im Titel stand, eigentlich war recht hands-on Personalbeschaffung. Ja? Mhm. Jeden Tag Vorstellungsgespräche führen, Verträge verhandeln und dann womöglich Assessment Center oder noch bessere Assessment-Methoden einführen, sodass wir vor allem Vertriebler verlässlicher filtern können oder einstellen können.
Und jetzt mal für die absoluten Laien, wie findet man Personal? Jetzt mal das Gespräch führen, da hast du ja schon jemanden gefunden, aber noch davor?
Okay, es gibt vielleicht so 5 Hauptkanäle für jeden Personaler. Ja? Also erstens hofft man darauf, dass die heutigen Mitarbeiter ihre Freunde, Bekannte empfehlen. Ja? Mhm. Das wären die Mitarbeiterempfehlungen.
Das ist das Einfachste.
Das Einfachste, ja, da gibt es eine gewisse Qualität von dieser Quelle, ja, weil man vertraut darauf, dass wenn jemand als Empfehlung kommt, ist diese Person schon ein bisschen vorqualifiziert worden. Okay. Zweites Kanal ist ganz klassisch, Stellen, Ausschreibungen auf gängigen Jobbörsen zu schalten. Mhm. Da kann man sehr viel Geld ausgeben. Die Stelle ist online für 30 Tage. In den ersten 15 Tagen ist sie gut sichtbar. Und man bekommt unter Umständen 5 Bewerbungen oder 500, je nachdem. Dann gibt es Direktansprache. Ja, und das ist der Fokus meiner heutigen Tätigkeit. Mhm. Das heißt, wir gucken uns im Internet Profile von Fachkräften und Führungskräfte an und schreiben sie gezielt an. Und vielleicht die weiteren 2 wären in dem Bereich Social Media Kampagnen, Jobbörsen, nicht Jobbörsen, Jobfairs, also so Messen. Ja. Und dann man könnte noch so vielleicht von weiteren kreativen Maßnahmen denken, aber das wären so die Hauptfilme.
Ja, okay. Was du bei Zalando machst, das erzählst du uns ja auch jetzt gleich hoffentlich noch ganz ausführlich. Ja. Also du hast jetzt gesagt, du bist ja nicht nur wegen der Arbeit nach Berlin gekommen, es gab noch andere Pläne in deinem Leben. War das der Grund, warum du dann nach 12 Monaten da ausgestiegen bist?
Ja, Mutterschutz.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, also dieser Plan hat sich realisiert. Plan hat,
ja,
wunderbar. Hat,
ja. Ja, dazu braucht man 2 Verrückte. Ja, und so haben sich auch 2 gefunden. Und wir haben dieses Projekt Familie angefangen. Und Antonina ist dann 2011 zur Welt gekommen und 2013 der Sebastian, der dieses Jahr eingeschult wird.
Ah ja, schön.
Das heißt dann für mich, ich habe 2,5, 3-jährige Babypause angelegt.
Mhm. Warst aber die ganze Zeit noch bei diesem Startup hier beschäftigt?
Nein, ich hatte dort auch einen 2-jährigen Vertrag, der ist inzwischen dann auch ausgelaufen.
Okay.
Ja? Und ich hatte meine neue Leidenschaft gefunden und das war die Karriereberatung oder Bewerbungsberatung.
Das hast du dann selbstständig gemacht?
Ja, so zwischendurch. Also ich dachte, ich kann das einfach nicht nur jetzt nur mit Kindern, selbst wenn das super viel Spaß gemacht hat, aber ich dachte, ja, jetzt machst du noch was. Ja? Also diese schöpferische Energie, einfach irgendetwas auf die Beine zu stellen und diese Gründererfahrung auch zu machen und dann gucken, wäre das jetzt was ich als Alternative zu meiner personaler Karriere weiterführen könnte. Und dann habe ich das, also ich denke, für meinen Arbeitseinsatz recht erfolgreich gemacht, aber nicht erfolgreich genug, um hier tatsächlich Brot bis zur Pensionierung zu genießen. Ja. Deswegen kam es dann zu dieser Entscheidung, okay, Basti ist jetzt langsam ein Jahr, ich werde nach einem Job gucken.
Mhm. Okay. Das war vielleicht einfach eine gute Tätigkeit, auch um nicht ganz auszusteigen. Ne? Also wir machen die Erfahrung hier bei Cobra häufig, wenn Frauen, die dann nicht nur ein, sondern mehrere Kinder kurz nacheinander haben und dann wirklich so 3-4 Jahre aussteigen, egal was sie vorher gemacht haben, es gibt so einen gefühlten Kompetenzverlust, wenn die Babyzeit oder die Familienzeit lange dauert. Das finde ich ein sehr interessantes Phänomen. Das hast du, konnte dir gar nicht passieren, weil du hast im Prinzip immer weiter gearbeitet, auch wenn du was anderes gemacht hast.
Ja, ne? Allerdings war diese Bewerbungsphase mit 2 Kindern die schlimmste von allen.
Ja, ja, also als du dich selbst wieder beworben hast, meinst du, ja?
Das war so schrecklich. Also erstmal gar keine Einladung.
Ja. Wegen der 2 Kinder? Oder
was ich weiß nicht, das wäre so die Frage, ja. Mhm. Also, und dann kommen wir zu meinem...
Du hast sie jedenfalls angegeben, da stand drin, 2 kleine also, Kinder in deiner Bewerbung.
Das war gerade diese Entscheidung generell. Was ist denn meine Geschichte? Mhm. Ich erzähle eine Geschichte von hier guter Personalkarriere, dann irgendwie eine Wende, Gründererfahrung und jetzt wieder zurück ins Personal. Mhm. Version Nummer 1, ja. Version Nummer 2, einfach Personalkarriere, 3 Jahre Babypause, zurück ins Personal. Mhm. Und dann eben Verbindung von den beiden einfach offen zu geben, das war die Babypause und das war auch die Gründererfahrung. Mhm. Nach mehreren Monaten der Suche hat mir ja eine Personalberaterin zu der Version 2 angeraten. Mhm. Sie meinte, vergessen Sie diese Karriereberatung, die ist vollkommen unbrauchbar. für Ihre Geschichte, wir machen das einfach Personal, Babypause, Personal, Schluss. Ja?
Weil es so klar ist.
Ja, ja, das war viel eindeutiger. Erklären, man musste auch nicht diese, eben diese Debatte führen, ist das jetzt die Fortsetzung dieser Fähigkeiten, sind diese Fähigkeiten nötig, verbessern Sie irgendwie mein Berufsprofil?
Was will sie wirklich?
Ja, also all diese Fragen. Ja. Und eigentlich muss ich zugeben, dieser lange Weg zum Interviews, das war eine Mischung von erstmal Gehaltsspannen, Gehaltsspannen, dann tatsächlich Rollen. Und dann eben diesen Geschichten, ja. Mhm. Also mit diesem Lebenslauf gar keine Bewerbung, also Einladungen zu Bewerbungsgesprächen und so weiter.
Spannend, ja. Also was ich jetzt auch total aufregend finde, wir beraten ja hier auch häufig zu Bewerbung. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, das werde ich sofort klauen, dass man ja mit jeder Bewerbung eine Geschichte erzählt oder mit jedem Lebenslauf, ob man den jetzt so oder so oder so darstellt. Ja. Ne? Also es war mir schon bewusst, aber ich hätte das nie mit diesem Wort, ich erzähle eine Geschichte, ne, so klar zum Ausdruck gebracht. Aber ich finde, das trifft es absolut. Ja, weil und es sind kleine Entscheidungen. Was nehme ich raus? Was setze ich nach vorne? Ja. Was erwähne ich gar nicht? Ja. Ne? Aber du hast absolut recht, man erzählt unterschiedliche Geschichten, je nachdem, wie man sich darstellt.
Ja. Ne? Und vor allem, man muss bedenken, ich habe jetzt hier das Vergnügen, so viel Zeit für meine Geschichte zu haben. Man hat diese Zeit nicht, wenn man den Lebenslauf vorlegt. Ja?
Ja, logisch. Gut, also, dann bist du auch dank dieser Beratung, wer war das, der dir den Tipp gegeben hat, Geschichte Nummer 2?
Das war eine Personalberaterin aus München.
Okay, die du aber aus Frustration aufgesucht hast?
Nein, sie war eine Headhunterin schlechthin. Aha, ja, also sie wollte eine Stelle bei irgendeinem Konzern in München besetzen. Und ich habe mich irgendwie beworben bei ihr oder sie hat mich sogar angesprochen wegen dieser Stelle.
Ja. Und die hat ihr den Tipp gegeben. Nicht mehr,
aber wir haben uns so unterhalten und dann habe ich ihr auch so erzählt, wie das so läuft. Und dann hatte ich auch tatsächlich so Alternativideen. Ja? Also es gab schon Lehrermangel, ich könnte vielleicht Mathe unterrichten.
Mathe?
Ja, wieso nicht? Also ich habe auch Mathe unterrichtet zu meiner BWL-Studiumzeit.
Hast du schon mal gemacht?
Ja, also Tutorium für, das waren Übungen. Ja. Also der Professor hat die Vorlesung gehalten und dann die studentischen Hilfskräfte haben die Übungen mit den Studierenden durchgeführt.
Also du warst bereit, dich auch
umzuorientieren. Also ja, eben, es gab diese Idee, dann gab es eine Idee vielleicht an der Uni, in der Karriere, im Karriereservice, da irgendwo einzusteigen. Es gab verschiedene Ideen und dann habe ich mich auch beworben und ich weiß nicht, ob wir noch zu dieser Frage kommen, inwiefern ich meinen polnischen Hintergrund als
Vorteil... Doch, auf jeden Fall, aber warte mal, bevor wir darüber reden, kannst du eine Zahl nennen? Also wie viele Bewerbungen im Personalbereich hast du geschickt, bevor du angefangen hast, dir über Alternativen Gedanken zu machen? Hattest du das Gefühl, das wird nichts mehr im Personalbereich oder hattest du einfach sowieso Lust auf was anderes?
Naja, bestimmt schon so 80 an
die 100. Wahnsinn. Mit diesem Lebenslauf, verrückt.
Ja, Wahnsinn. Aber wenn man sich dann erinnert, ja.
In welcher Zeit sind wir jetzt? Wir hatten ja auch eine Wirtschaftskrise. Hallo, wann war das?
Wir sind 2013, 2014. 2013, 2014.
Dass es so schwer war. Also wir gehen ja sowieso davon aus, dass es eine Diskriminierung gegenüber Frauen gibt, gegenüber Frauen mit kleinen Kindern, gegenüber Frauen mit Kindern und Migrationshintergrund. Ja, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo das mal erwähnen
kannst. Ich kann Folgendes sagen. Also tatsächlich, wenn man meinen Namen studiert, dann muss man fragen, welcher ist jetzt der Angeheiratete?
Aha.
Ja, und der Angeheiratete in meinem Fall ist der Maschluk.
Aha. Ach so.
Ja.
Also an deinem Namen erkennt man es eigentlich.
Bei Magdalena Meller, ich hatte sogar bessere Response Rates bei meinem Lebenslauf.
Bevor du Maschluk
hieß. Ja, ja. Aber dann auch mit zwei Kindern als Meller, war einfach als Maschluk Meller. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine Illusion.
Ja.
Ja? Aber wenn ich darüber nachdenke, was könnte hier den größten Einfluss haben, waren wahrscheinlich auch die Kinder, leider die Kinder oder die Kleinkinder in dem Sinne. Ja, ich habe mich bei einem Unternehmen beworben, das war auch durch den Headhunter auch wieder mal ein berühmter Berliner Startup. Und dann kam eine ehrliche Rückmeldung. Ja, wir wollen das sechsstellige Gehalt zahlen, aber wir erwarten auch 200%igen Einsatz. Mit zwei Kindern schaffst du das nicht. Mhm. Ja. Den Namen würde ich eher jetzt ich würde mich damit abfinden. Ja, aber die kleinen Kinder, das war schon eine kleine Herausforderung. Und dann gab es auch diesen Wendepunkt, willst du das überhaupt jetzt tatsächlich irgendwo, ja, für gutes Geld irgendwie doch 10 Stunden am Tag arbeiten? Ja, dann gab es irgendwie diese Idee, mich sowieso bei Zalando zu bewerben und sind wir jetzt soweit?
Ja, jetzt sind wir so. Nee, wir haben den polnischen Hintergrund noch nicht. Den kannst du jetzt auf jeden Fall auch nochmal thematisieren. Nee, also das war jetzt alles zu dem
ich
Thema.
Ich denke, ja, weil ich eigentlich aufgrund dessen, dass ich immer Mella hieß, in dem Sinne richtig dann Mella, ich hatte nie Schwierigkeiten.
Ja.
Oder ich kann das nicht sagen. Also ich denke, wenn mich jemand genommen hat, dann konnte ich mich irgendwie schon energievoll verkaufen und dann in der Arbeit habe ich mich auch immer super durchgesetzt und ich wurde eigentlich von jedem Sommerjob fast eine Übernahmeangebote bekommen, ja, wo ich dann gesagt habe, nee, ich muss zurück nach Frankfurt, ja, also kann hier nicht weitermachen als Werkstudent.
Mhm. Ja. Naja, und ich gehe jetzt einfach auch mal davon aus, dass die Internationalität, die deinen Lebenslauf abbildet, auch gut ist für diese Jobs, auf die du dich bewirbst, ja, dass das ein definitiver Pluspunkt ist, oder?
Ich habe mich seit 2015 in dem Sinne nicht beworben, nicht aktiv beworben. Ich antworte zwar gerne auf Headhunter-Anfragen aus zwei Gründen. Also erstmal immer zu gucken, wie sie das machen und was sie dann zu bieten haben und was können wir von denen lernen. Und dann zweitens auch um die Bewerberpraxis nicht zu verlieren.
Ja.
Also wenn dann die Zeit kommt, sich richtig zu bewerben und sich richtig vorzustellen, man ist nicht so aus der Praxis.
Okay, also der Headhunter findet dich jetzt immer noch. Du bist immer noch angesprochen. Ja. Und wo findet der dich? Der oder
da, wo mein Team alle anderen findet.
Ja.
auf LinkedIn. Okay. Oder auf Xing, okay. Aber meistens auf LinkedIn.
Das sind die zwei, die du auch empfehlen würdest.
Ja? Die zwei Portale, wo man auf jeden Fall präsent sein sollte, mhm, und wo man auch vielleicht ziemlich experimentieren sollte, welche Verschlagwortung von eigenem Profil zu wie vielen Abrufungen vom eigenen Profil führen. Ja, diese Statistik erhält man von LinkedIn, ich denke, wöchentlich zugeschickt. Und dann zum Beispiel meine Durchschnittsbewertung liegt bei irgendwie 200 Sichtungen. Ja? Mhm. Also mein Profil wurde in dieser Woche 200 Mal aufgerufen. Und dann habe ich vor 3 Wochen irgendwie einen neuen Satz hinzugefügt und seitdem bin ich auf 450 gestiegen. Ja? Also hätte man sich jetzt tatsächlich bewerben wollen, also eine Person, man könnte damit arbeiten. Ja? Also man könnte schon wissen, was dieses Interessenanstieg verursacht hat und kann man jetzt darauf aufbauen.
Ist das irgendein Schlüsselbegriff in diesem Satz, den man vielleicht immer wieder anders verwenden kann?
Das sowieso, so. Aber dann auch für sich, dass man sagt, okay, diese Personen sind einfach gefragt.
Ja.
Ja? Ja, ja. Und dann würde ich wieder mal darauf zurückkommen, ja, 2015, wie gesagt, der Personaler damals, 80% der Zeit, ist einfach rekrutieren. Mhm. Und auch damals heißt es eigentlich für viele Berliner Firmen, also gerade im IT-Bereich, wenn man hier rekrutieren möchte, vergisst die deutsche Sprache. Ihr müsst das auf Englisch machen. Mhm. Und ich denke, dann kommt wieder mal diese Internationalität doch zugrunde, weil hier muss man vielleicht das anerkennen, dass die Mitkonkurrenten, ja, die deutschen Muttersprachler, leider nicht dieses Englisch sprechen, das nötig ist. Mhm. Ja, und das hat echt sehr viele internationale Personaler, in dem sie da in Berlin dann wachsen lassen. Mhm. Ja, deswegen gibt es auch so viele, die dann nach Berlin kommen und gerade in diesem Bereich Arbeit suchen, weil das ist einer der Bereiche, wo man eigentlich kein Deutsch braucht.
Ja.
Und das merkt man auch oder hört man vielleicht bei mir, dass Deutsch doch ein bisschen eingerostet ist.
Ich höre den Akzent, den ich schön finde, aber
der ist eingerostet aufgrund dessen, dass mein Familienleben auf Polnisch stattfindet. Zalando-Leben ist auf Englisch.
Komplett.
Und für das Deutsche, das ist nur so gelegentlich auf der Straße, vielleicht in der Schule, vielleicht im Kindergarten. Ah, ja. Aber ich spreche auch nicht so viel und ich auch nicht jeden Tag mit den Erziehern. Ja. Also man grüßt sich zwar, aber das sind nicht Gespräche, wo man irgendwie sprachlich was dazulernen kann. Ja, also sprachlich bleibe ich wahrscheinlich auf dem Laufenden nur dadurch, dass ich Markus Lanz fast jeden Abend zu Gesicht bekomme.
Okay. Ja. Gut. So, wir haben das Jahre 2015, habe ich das richtig verstanden? Du hast dich bei Zalando beworben.
Ja.
Es gab ein Gespräch, aber die melden sich nicht bei dir.
Ja, und das war...
auf was hast du dich beworben?
Also, ich habe mich ganz einfach auf Recruiterstelle beworben. Mhm. Und die erste Runde war ein Telefonat, halbe Stunde mit der damaligen Vorgesetzten. Mhm. Und das war recht angenehmes Telefonat. Und sie hat mir damals von zwei Sachen erzählt, von dem Plan von Zalando 2000 ITler einzustellen. Mhm. Und das war wieder mal so eine Vision, der ich mich sehr hingezogen gefühlt habe. Und zweitens, will ich wirklich Recruiter sein oder will ich vielleicht doch Sourcing machen? Mhm. Ja? Und ich habe das so kurz erwähnt. In Shanghai, das war schon meine Aufgabe, Sourcing-Team aufzubauen. Mhm. In diesem Berliner Startup, das war auch die Aufgabe schlechthin. Mhm. Das war nur der Weg für uns, überhaupt die Kandidaten zum Interviewen zu haben. Und hier sollte sich die Geschichte so ein bisschen zum dritten Mal wiederholen. Ja? Mhm. Und ich höre ihr zu, wie sie mir ganz objektiv von diesen zwei Möglichkeiten erzählt. Aber ich höre auch, wie sie darauf besteht, dass ich dann doch zu Sourcing gehe.
Okay.
Dann dachte ich, oh ja. Dann haben sie mich eingeladen und die zweite Runde sollte eine Stunde lang sein. Es war 2 Stunden lang. Ich war dann mit 2 Damen im Zimmer und das war eigentlich ganz angenehm, weil es dann doch immer länger wurde. Und dann wusste ich, wenn je länger es dauert, desto besser geht es eigentlich. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, haben sie sich gar nicht gemeldet für 3 Monate. Ja, und dann sehr kurzfristig, an dem einen Freitag, das ist der letzte Juni-Freitag, ob ich dann zum 1. Juli anfangen kann.
Verrückt.
Ja, und dann habe ich natürlich ja gesagt.
Und dann ging es los bei Zalando. Ich stell mir vor, also wir haben jetzt 2019, sind jetzt wahrscheinlich 4 Jahre ungefähr,
Fast
4 Jahre, dass du da auch wahrscheinlich schon verschiedene Dinge gemacht hast. Ja. Und du hast mir ja jetzt auch schon hier beim Reingehen erzählt, dass es Entwicklungen gibt in diesem Personalbereich und Zalando da auch irgendwas anstoßt.
Ja.
Ne? Genau, jetzt darfst du gerne ein bisschen...
In diesen 4 Jahren, also ich habe als Individual Contributor angefangen, ja, also als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung einfach, ja. Ich muss meine Zahlen jeden Monat treffen. Ich arbeite als Sourcer, ja. Ich treffe mich mit den Vorgesetzten aus den Fachabteilungen. Wir besprechen die Stellen und ich habe dann meine LinkedIn-Recruiter-Lizenz, die mir ermöglicht, eben nach Profilen zu suchen. Und ich mache das den ganzen Tag, kontaktiere die Leute, spreche mit den Leuten, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie antreibt, was deren potenzieller nächster Schritt sein könnte, wie sie zu Zalando stehen, für welches Geld, für welche Konditionen, für welche Herausforderung würden sie gegebenenfalls zu uns wechseln wollen.
Mhm.
Und dann konnte ich eigentlich fast nach 3 Monaten, ich hatte eine Werkstudentin, die ich dann gementort habe. Und 1,5 Jahre später habe ich das Team übernommen.
Mhm.
Ja, es gibt sehr viele interne Wechselrichtungen und auch personelle Änderungen in dem Zeitpunkt. Und es gab auch eine Idee, generell dieses Team aufzugeben. Ja? Und ich denke, ich war mit Abstand eine der wenigen, die gesagt haben, nein, wir brauchen ein Sourcing-Team. Und wenn, also ich will von keinem anderen Job hören als nur Sourcing. Ja? Also ich würde in Sourcing bleiben und ich möchte dieses neue Team auch leiten.
Mhm.
Und so haben wir das Team wieder aufgebaut auf 9 Personen.
Mhm.
Und wir wachsen immer noch.
Wow.
Ja. und wir haben vor einem Jahr dieses Geschäft sehr traditionell betrieben. Ja? Das heißt, wir, wie gesagt, treffen wir uns mit den Vorgesetzten, wir nehmen dieses Profil, suchen nach den Profilen, sprechen mit den Leuten. Jeder, der uns heute Nein sagt, ist einfach dann eine Nein und das war's. Ja? Und man headhunted, ja? Also man läuft den Köpfen nach, die jetzt offen zum Gespräch sind, die jetzt tatsächlich Lust hätten, auf einen Karrierewechsel oder Jobwechsel. Und seit einem Jahr machen wir das anders. Ja? Wir machen das längerfristig. Jeder, der uns heute Nein sagt, ist ein Kandidat für morgen.
Mhm.
Und wir wollen diesen ersten Berührungspunkt dazu nutzen, eine längerfristige Beziehung mit der Person aufzubauen. Und das machen wir nur, weil wir eine Software haben, die uns das ermöglicht. Das wäre ganz klassisch eine CRM. Da wir in dem Human Area sind, heißt das dann TRM. Ja? Also nicht Customer Relationship Management, sondern Talent Relationship Management. Und das ist einerseits ganz klassisch eine Datenbank, in dem Profile hinterlegt sind, in der, man kann sich das so vorstellen, einfach Lebensläufe hochgeladen sind und es gibt so ein paar Eckdaten zu jedem Profil. Und die andere Funktionalität von der Software ist, dass wir alle Profile oder jedem Profil die passende Kommunikation zum passenden Zeitpunkt schicken können.
Mhm.
Ja? Und dann kann man das natürlich weiter ausbauen in solche Entscheidungsbäume. wenn die Person reagiert, bekommt sie diese Nachricht. Wenn sie nicht reagiert, dann bekommt sie vielleicht diese Nachricht. Und wenn sie sich dann wieder anders verhält, sie klickt nicht, bekommt sie diese Nachricht und so weiter und so weiter.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wärst du an der Entwicklung dieser Software beteiligt.
Nee, bin ich nicht. Wir implementieren die nur.
Ja, ihr habt die gekauft und benutzt sie.
Genau.
Ja? Okay.
Genau.
Gut.
Mhm. Und das heißt dann auch, wenn man sich in unserer Datenbank registriert, dann ist unser Ziel, jetzt diese Person in ihrer Geschichte zu verstehen, ja, mhm. Inklusive der Berufspläne und auch Ambitionen für die Zukunft, mhm. sodass wir auch dann eben diese Kommunikation so aufsetzen können, dass wenn die Zeit kommt und wir auch Vakanzen haben, dass wir dann auf jeden Fall sprechen. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist es wieder so, es sind nur 10 Leute, ja, ich und mein Team, und dann haben wir diese riesigen Pläne. Wir haben immer noch den Bedarf, fast 3000 Leute dieses Jahr einzustellen. Und wie machen wir das, wenn wir eben diese Bedarfe in 6 Monaten nicht kennen? Wir wissen nicht, wer alles gebraucht wird, welche Profile tatsächlich attraktiv für uns sind.
Ja.
Und dann sourcen wir für die heutigen Stellen, aber eben mit diesem Mandat, jeder, der heute nicht bereit ist, ist eine Beziehung für die Zukunft.
Ja, ich muss das nochmal, ich finde das gerade total spannend, weil ich davon wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Ich entdecke gerade neue Welten. Also ihr bestückt die Software mit den Informationen, sodass dich das Programm meinetwegen nach einem Gespräch, wo dann jemand sagt, nee, passt gerade nicht, mhm. erinnert dich das Programm vielleicht in 6 Monaten daran, die Person jetzt nochmal zu kontaktieren. Wie genau läuft das?
Das ist ja wieder Funktionalität der Software. Leider gibt es genau diese Funktionalität nicht, aber ich könnte zum Zeitpunkt des Gespräches eben diese Erinnerung setzen, dass in 6 Monaten das System mich daran erinnert.
Oder wenn ich dich unterbreche, oder du sagst dem System, wenn wir mal wieder jemanden suchen für dann ist die Person XY auf jeden Fall interessant, und dann, das sind diese Eckdaten, sodass wenn da was aufploppt, wenn da eine Stelle frei ist, dann habt ihr die Liste derjenigen, die passen könnten.
Was ganz wichtig ist, ist in den Zeiten der Datenschutzgrundverordnung seit einem Jahr.
Ganz schwierig.
Das Ganze passiert eigentlich nicht ohne Einwilligung derjenigen. Klar. Ja? Also wir können nur so mit den Daten spielen, wenn die Bewerber uns dazu eine ausdrückliche Zustimmung erteilen.
Okay. Gut, also mach mal eine typische Handbewegung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gab ein Fernsehformat in Deutschland. Ja. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle nicht, oder? Die wenigsten, weil alle entweder nicht hier aufgewachsen sind oder zu jung sind. Das heißt, oh Gott, wer bin ich, hieß das. Aha. Und es wurde immer jemand eingeladen, der einen bestimmten Beruf X ausübte. Ja. Und ein Team stellte Fragen, um herauszufinden, was die Person machte. Und sobald die Person Nein auf eine Frage mit Nein geantwortet hat, durfte die Person nicht mehr weiterfragen, und es ging halt weiter. Okay. Und ich glaube, für jedes Nein müsste es auch Geld in Sparschwein oder. Es war ganz, ganz alt, 70er Jahre, aber das war lustig, weil du als Publikum hast du immer mitgeraten. Mhm. Und eine Frage eben war: Machen Sie eine typische Handbewegung? Das ist heutzutage nur noch das hier wahrscheinlich. Ja. Da kann man die Berufe nicht mehr entdecken an der Handbewegung. Genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist das jetzt immer noch, ist das dein Berufsalltag jetzt bei Zalando? Also nach wie vor dafür zu sorgen, dass die einzelnen Abteilungen ihre Bedarfe gedeckt bekommen an Mitarbeitern. Ist das dein Hauptalltag?
Ja, also Sourcing-Team steht hinter dem Recruitment-Team. Mhm. Ja, also das ist, wir unterstützen die Recruiter dabei, diese Kandidatenpools aufzubauen. Mhm. Wenn du dich an diese 5 Kanäle erinnerst, die Nummer 1, 2, können nicht immer Ergebnisse erzielen, nicht so, so schnell. Mhm. Und auch Nummer 4 und 5 sind super zeitsensitiv. Mhm. Ja? Also wenn es keine Jobmesse gibt, und dann ist es auch die Frage, wir wissen, dass zum Beispiel die Fachkräfte nicht unbedingt zu den Jobmessen gehen. Ja? Die würden sich lieber irgendwie an einem Webinar oder Meetup ihre Zeit verbringen. Ja.
Bleib dann dabei.
Dann ist eben Direktansprache die effektivste, wo man eigentlich binnen kurzer Zeit, also ein paar Stunden Recherche, ein paar Stunden Ansprache und dann einen Tag später schon 3 Telefonate geplant für die nächste Woche, ist das, wie wir den Mehrwert schaffen. Ja? Und dann ist die Frage, wie viele Rollen können wir abdecken, wo haben wir die größten Bedarfe, und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir immer ausreichend Kandidaten bringen. Mhm. Ja? Und dass sich diese Kandidaten auch wohl bei uns fühlen, ja, weil das ist eine schwierige Aufgabe, ja. Man weiß, mit wie viel Enttäuschung eigentlich das ganze Bewerbungsverfahren verbunden ist, ja. Man bewirbt sich irgendwo und dann man bekommt eine Absage, und hier ist es noch krasser, ja. Mhm. Ich bitte dich, dich zu bewerben, und dann sage ich dir, du bist doch nicht passend, ja, also das passt irgendwie nicht, oder aus welchen Gründen auch immer, werden wir jetzt nicht zusammenkommen. Und das bedarf dann auch eine Fähigkeit, so offen mit jemandem zu sprechen und auch so, ja, vertrauensvoll und dann einsichtvoll, empathievoll, dass man dann sagt, guck mal, du hast mir das und das gesagt und das passt einfach nicht, ja. Und jetzt müssen wir uns auch trennen für eine Weile, aber ich weiß, dass wenn du bei uns eines Tages arbeiten möchtest, dann ich werde auch darauf Ausschau halten, dass wenn diese Stellen zur Verfügung, also entstehen, ja, sodass wir dich kontaktieren. Mhm. Und dann haben wir sehr viele von solchen Geschichten, ja. Also manche Kandidaten, die haben zum ersten Mal mit uns vor 2-3 Jahren interviewt. Und dann waren sie nochmal zum Interview vor einem Jahr und erst jetzt. Und dann haben wir den abgesagt, ja. Und heute kontaktieren wir sie unter Umständen auch, ja.
Um ihn eventuell nochmal abzusagen?
Vielleicht, aber eigentlich guten Willens, ja.
Ja, klar. Immer. Ja. Und sag mal, du bist ja jetzt in der Leitenden.
Ja.
Du leitest ja diese Sourcing-Abteilung.
Ja.
Oder wie heißt die Abteilung?
Talent-Sourcing-Team.
Talent-Sourcing-Team, genau. Ja. Und hast 8 Mitarbeiterinnen, was hast du gesagt?
8 Mitarbeiter, Festangestellte und Werkstudenten.
Genau. Ja. Und machst du das immer noch selber? Also hast du noch die Zeit selber?
Ich mache das eigentlich nicht selber. Oder ich habe das für 2 Jahre nicht selber gemacht.
Ja.
Aber jetzt, wo wir auch für unser Team nach Personal gesucht haben,
da hast du gesagt, schon selber gesucht.
Ja, bevor ich jetzt irgendwie jemanden aus meinem Team darum bitte, ich mache das einfach selber. Ja, das wird mir auch gleich dieses Gefühl geben, wer da alles auch verfügbar ist.
Ja,
und ich werde mit den Leuten sprechen, mal gucken, hier und da. Und dann habe ich tatsächlich selbst gesourced. Und jetzt mache ich das auch für 2 andere Stellen. Einfach auch, um zu gucken, wie sich der Markt geändert hat. Wir haben auch neue Tools eingeführt zur Terminierung.
Mhm.
Ja? Man kann sich das auch so vorstellen, wenn es dann um einen Termin geht. Ja? Mhm. Wie läuft das normalerweise? Erstmal die Frage, wann kannst du?
Mhm.
Ja, ich kann an den Tagen. Okay, da kann ich nicht. Aber wie wäre es mit dem Tag?
Mhm.
Ja? Also unter Umständen hat man schon hier 3-4 Interaktionen, bis man den Termin findet.
Mhm.
Ja? Jetzt haben wir ein neues Tool, ja? Also so auch wieder mal eine Softwarelösung, wo wir einfach den Kandidaten sagen, hier, guck mal, hier kannst du meinen Kalender einsehen, finde einen passenden Slot.
Mhm.
Ja? Und die Person braucht eigentlich diese E-Mail gar nicht mehr zu beantworten. Wenn man diesen Klick aufruft, dann sieht man eben meinen Kalender, man wählt einen Zeitraum und ich bekomme eine Bestätigung per E-Mail.
Mhm.
Ich bekomme auch einen Kalendereintrag in meiner E-Mail und dann rufe ich die Person einfach an, wenn die Zeit kommt.
Okay.
Ja.
Ja.
Also in diesem letzten Jahr, wir haben sehr viel geschafft im Sinne von eben Software-Einführungen, die unsere Arbeit noch effizienter gemacht hat, vielleicht auch effektiver. Und dann, ich denke, für jeden war das auch so eine Chance, etwas dazu zu lernen. Und so eine Herausforderung. Ja? Wenn du den Sourcer-Job machst für 2-3 Jahre, man könnte den wahrscheinlich auch 2-3 Jahre machen, weil es ist immer eine Herausforderung. Der Markt ändert sich, die Positionen ändern sich, auch die Manager und Kollegen ändern sich und das macht alles anders. Aber diese Einführung von Software und Änderung von Arbeitsweisen und von Prozessen macht das umso spannender. Und hier haben wir auch eine gewisse Agilität einfach ausgelebt, ja, weil ich konnte mich nicht dahinstellen und sagen, ja, jetzt machen wir das so und so, wo ich das eigentlich auch nicht so genau weiß, ja, wie läuft das mit dieser Software, was können wir mit der Software, ja, und da war das ganze Team gefragt, einfach mitzudenken und mitzugestalten und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir uns all diese Prozessvarianten angucken, dann der Prozess macht Sinn, ja, und dann war das schon meine Aufgabe, ein bisschen den Prozess durchzusetzen und sagen, ja, jetzt alle anderen kommt mit, wir machen das jetzt so. Und dann haben auch Mitarbeiter gleich festgestellt, dass wir brauchen eine einheitliche Arbeitsweise, sonst weiß ich nicht, wenn ich mir ja dieses fremde Profil, also oder das Profil, das mein Kollege erstellt hat, angucke, ich muss schon wissen, was da los war, ja, und wenn jeder arbeitet, wie er möchte, dann ist das ganz schwierig.
Und nochmal zu deinem Alltag jetzt in deiner jetzigen Position. Erstmal ist es eine volle Stelle, ist eine Teil. Und kriegst du das gut vereinbart mit den Kindern? Die also, sind ja jetzt nicht mehr ganz so klein, aber auch noch nicht wirklich groß.
Ja, ne? Also ja, das Schöne tatsächlich damals an dem Sorsa-Job war es, dass das Büro 8 Minuten von meinem Zuhause entfernt war.
Gut. Ja. Damals.
Ja, jetzt sind es 16 Minuten.
Okay, gut, das geht auch.
Ja, ja, das geht auch. Gell? Ja. Aber das war tatsächlich einer der Gründe, wieso ich damals auch diesen Job angenommen habe, weil ich dachte, der kommt mit so einer Zeitersparnis. Ja? Also absolut. Fahrwege entfallen fast komplett. Und mit Sourcing, das Schöne ist auch, dass man mit den die Kandidaten wollen nie zu den Arbeitszeiten sprechen, ja?
Immer am
Abend. Die wollen Rande, immer am Abend sprechen. Ja, klar. Und wenn sie dann in San Francisco sind, entweder 7 Uhr in der Früh oder 11.30 Uhr in der Nacht. Und das war dann eigentlich sehr, sehr super. Für eine Mama von 2 Kindergartenkindern.
Ganz toll.
Ja, weil ich konnte ins Büro vielleicht so 8.30 Uhr, 9 Uhr kommen. Mhm. Ich konnte schon um 16 Uhr gehen. Mhm. Und dann habe ich vielleicht Sandmännchen und dann dieses Märchen um 19 Uhr eingeschaltet. Hatte halbe Stunde. Also das war, keiner hätte mich zu dem Zeitpunkt gestört. Ich konnte meinen Telefonat haben. Also fast jeden Tag hatte ich um die Zeit, also kurz vor 7 Uhr, kurz vor 19 Uhr bis 19.25 Uhr ein Telefonat gehabt.
Das heißt, du hast Homeoffice gemacht.
Ja, ne? Und ich habe den Kandidaten auch gleich gesagt, guck mal, du wolltest, dass ich dich um 19 Uhr anrufen, das ist kein Problem für mich, aber du musst wissen, ich bin auch zu Hause. Also wenn du irgendwie Kinderstimmen hörst, du weißt Bescheid. Und dann um 19.25 Uhr muss ich langsam los. Okay. Ja. Und dann haben wir das echt effektiv in dieser Zeitspanne abgedeckt. Ja. Und damit konnte ich auch immer meine Stunden leisten, ja? Wenn ich dann wieder mal Telefonate auch um 10 Uhr am Abend hatte.
Aha, okay.
Das hat gut, schon geklappt.
Praktisch, ja. Gut. Gibt es, also du sprudelst so, scheint dir, ich habe den Eindruck, es macht dir viel Spaß, die Arbeit. Gibt es irgendwas, worauf du gut verzichten könntest, wenn du es dir aussuchen könntest? Also irgendwas an deinem Alltag, wo du sagst, keine Ahnung, Protokolle schreiben oder sowas? Ich weiß es nicht. Ist irgendwas, wo du sagst, noch besser wäre es, wenn... Oder bist du rundum zufrieden?
Indirect Procurement Software könnte besser sein. Nee, also tatsächlich, manche Softwares könnten besser sein, aber nein. Ich war sehr schlecht mit Terminierung zum Beispiel. Tatsächlich für mich die Termine so zu verwalten und immer rechtzeitig absagen, wenn ich dann nicht kann, das war immer schwierig. Und jetzt mit dieser Software hat sich dieses Problem auch in Luft aufgelöst.
Ja.
Nee, ich kann mich... gut entfalten. Ich denke, bin auch mit einem recht guten Vorgesetzten beglückt worden, der unterstützt strategische Arbeit. Generell ist die Arbeit jetzt in unserer Abteilung sehr, sehr strategisch sowieso und dann auch sehr schriftlich. Ja? Also die Sachen werden nicht unbedingt besprochen, die werden erstmal so in Papierform verfasst. Mhm. Ja? Und man denkt, ach, wozu das Ganze? Ja? Also, aber tatsächlich, um manche Ideen reifen zu lassen oder sie richtig entstehen zu lassen oder zum Implementationsniveau zu bringen, man muss sie aufs Papier zu bringen. Ja? Und gerade auch, wenn mehrere Köpfe daran beteiligt sind, weil vieles bleibt so unausgesprochen. Ja? Wie machen wir das? Ach, das machen wir irgendwie. Mhm. Aber wenn 100 Leute das machen sollen, dann wir sollen schon wissen, wie das gemacht werden soll.
Ja? Da haben wir die Leidenschaft am Schreiben.
Genau, genau. So und deswegen diese Pläne so für 6 Monate immer, was wollen wir in diesem halben Jahr erreichen? Klar, wir haben auch OKRs, so kurze Statements, wo es dann einfach so ein Ziel gibt und dann, wie wir dieses Ziel messen wollen. Aber wenn es dann um warum und wie geht, ja, dann braucht man schon ein Papier. Mhm. Ja, und das kommt mir ja, ganz leicht. Mhm. Aber auch und macht sehr viel Freude. Ja? Also ja. Ich kann echt, ich kann nicht meckern.
Ja, schön. Und das Leiten, das Führen von Personal scheint dir auch gut zu tun oder dir zu gefallen.
Ja, ja, weil ich, also ich denke, das ist auch eine gewisse Tatsache und das habe ich schon erwähnt, dieses Mathe zu unterrichten. Ich habe das 7 Semester lang gemacht. Mhm. Ich hätte tatsächlich Lehrer sein können. Mhm. Ja? Mhm. Und ich würde das wahrscheinlich auch sehr gut, hätte ich das gut gemacht und hätte ich das auch sehr gemocht. Mhm. Und für mich ist Mitarbeiterführung schon ja, eine gewisse Lehrertätigkeit. Ja? Also man gibt eine Anweisung in gewissem Sinne, aber dann bin ich wieder doch zu agil in dem Sinne.
Ja.
Einfach auch immer herausführen, was die Mitarbeiter wollen, welche Ideen sie haben. Das ist auch vielleicht Teil unserer Kultur oder das ist wieder mal die Aufgabe von unserer Abteilung, das an das ganze Unternehmen so weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Was uns auf jeden Fall wahrscheinlich gelingt, ist, das intern zu implementieren. Mhm. Und der Rhythmus mit den Mitarbeitern ist, wir haben eine Teamsitzung jede Woche und dann habe ich eine Stunde. Mhm. Eine Stunde Teamsitzung, eine Stunde Software-Sitzung, Beamery-Sitzung, ja, also diese Talent-Community-Sitzung. Und dann mit jedem Mitarbeiter eine Stunde, einfach um deren Themen zu besprechen oder die Projekte zu besprechen, die wir beide anstoßen wollen oder die in der Implementation bereits sind. Mhm. Ja, also manchmal braucht man schon recht viel Geduld, ja, weil das ist diese Rolle, man könnte sagen, ja, man eigentlich weiß ich manchmal nicht, wenn ich schon zu Hause bin und wenn ich auf der Arbeit bin, ja, weil manchmal geht es auf der Arbeit so wie zu Hause. Man muss einfach echt diese Geduld aufbringen, jemandem zu sagen, komm, das ist wichtig. Du kannst nicht einfach immer Nein sagen, wenn du was hörst, weil am Ende bist du diejenige, die immer das vorantreibt und die das auch in einer Woche umgesetzt hat. Aber die Stimmung im Raum ist erstmal Nein.
Okay. Ja. Apropos zu Hause und nicht zu Hause, gelingt es dir zu trennen? Also hast du ein Privatleben, das, wo du die Arbeit nicht, oder ist es für dich eigentlich kein Thema? Weil, also, ne, weil ich denke mir, du hast auch viel Verantwortung.
Ich leide darunter, nicht relaxen zu können. Ja?
Ja,
das ist eine Tatsache, muss man einfach so offen gestehen. Okay. Aber die Zeit so mit Familie oder mit Kindern, also das gehört einfach dazu. Also jeden Tag, wenn ich dann zu Hause angekommen bin, dann ist das nur so Kinderzeit, obwohl ich manchmal auch wieder mal, ja, das Abendbrot kocht noch, ja, und ich kann immer noch schnell eine E-Mail beantworten. Mhm, ja. Ich versuche das eigentlich nicht zu machen, aber ja,
okay.
Dann bin ich auch wieder mal zu Workaholic.
Ja. Okay, da bist du in einem Lernprozess.
Ja, man hätte das vermeiden können und das ist auch nicht nötig, aber manchmal macht es auch so viel. Ja, also ich weiß nicht, ich lasse die Sachen so ungern zu morgen liegen, weil morgen gibt es neue Sachen und dann, ja.
Okay, gut. Du, jetzt einfach mit einem Blick auf die Uhr und um unserem Publikum gleich auch noch genug Zeit und Raum für Fragen zu geben. Ich hätte jetzt selber noch ganz viele Fragen, geht euch wahrscheinlich auch so. ich würde jetzt mal sagen, dieses ganze Thema Einstieg, welche Qualifikationen sind nötig, gibt es Weiterbildungen, wenn man in den Bereich gehen will, aber jetzt vielleicht nicht so die klare, den klaren Lebenslauf hat, der einen dazu ausbildet. Kannst du das kurz jetzt noch beantworten oder machen wir das gleich in der Runde? Ja, mach jetzt.
Ja?
Mach jetzt. Ja. Dann hat das, haben die Zuhörerinnen auch was davon.
Ja. Also, ich denke, der Recruiter braucht drei
Kompetenzen.
Kommunikationsfähigkeit, Lösungsorientierung und Beratungsfähigkeit.
Recruiter werden?
An sich ja. Also ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder...
Also nochmal, Kommunikation,
Beratung. Beratungsfähigkeit und Lösungsorientierung.
Ja, okay. Mhm. Und perfektes Englisch bei euch oder sehr gutes Englisch?
Bei uns sehr gutes Englisch, ja.
Macht ihr, guckt ihr da nach Zertifikaten oder wie macht ihr das? Ja, ihr testet das einfach aus, ne?
Also ich weiß, es gibt schon Vorgesetzte, die bei Zalando, die darauf bestehen, Arbeitszeugnisse zu sehen, aber die meisten wollen nicht mal Zeugnisse sehen.
Aha, das ist ja auch interessant, weil die sich auf euch verlassen jetzt, oder?
Weil wir wissen, dass diese Zeugniskultur ihre Schwächen hat.
Okay.
Ja.
Ich finde es immer ganz schön mit so einer Botschaft aufzuhören, auch an die Zuhörerinnen, die jetzt hier heute nicht sind. Hast du eine, also so für Menschen, die sich jetzt für den Bereich interessieren?
Für den Bereich Recruiter?
Ja. Oder vielleicht können wir es auch ein bisschen öffnen
ja.
und überhaupt sagen, Personalbereich.
Also in Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich nachgedacht, dass die Sprachen und diese Weltoffenheit, dass das einiges bewirken kann.
Mhm. Gut, vielen, vielen Dank, Magdalena.
Ja. Danke. Ja,
jetzt öffnen wir die Fragerunde. Vielleicht ein kleiner Applaus.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.